Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Mit mir, Daniel von Rosenberg, und meinem Freund Martin Mücke. Hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel.
Wir reden heute über Kryomedizin. Mhm. Das ist ein spannendes Thema, ne? Mhm. Leben auf Eis würde die Folge wahrscheinlich heißen, wenn sie...
Ice Age.
Genau, Ice Age. Auch da wieder so ein total interessantes, eigentlich fast schon Science-Fiction-Thema. Es gibt zwar schon erste Beispiele im realen Leben, aber da passiert bestimmt gerade in den nächsten Jahren noch einiges. Dem Ganzen zugrunde liegt ja eigentlich die Idee, wenn man so will, wenn man jetzt mal mit dem wichtigsten Thema anfängt von Kryo, das ist nämlich eigentlich die Idee, den Tod mit Technologie, vor allen Dingen mit Kälte in dem Fall, zu überlisten. Und das ist ja eine Geschichte, die sich von Mary Shelleys Roman Frankenstein bis hin zu Marvel-Blockbustern wie Captain America zieht, also eingefrorene Gehirne oder Körper in futuristischen Tanks, bis hin zu Spekulationen und Theorien über eine mögliche Unsterblichkeit. Unser heutiges Thema, wie gesagt, die sogenannte Kryomedizin, die seit Jahrzehnten schon für Faszination, aber auch für jede Menge Skepsis sorgt.
Das stimmt. Aber das gibt's ja nicht nur in den Sci-Fi-Filmen sozusagen. Inzwischen gibt's ja weltweit eine ganze Handvoll Unternehmen, die Menschen einfrieren in der Hoffnung, dass sie in der Zukunft wieder zum Leben erweckt werden können.
Abgefahren.
Aber vielleicht nicht mehr ganz so weit weg.
Und gar nicht mehr so absurd, wie es sich eigentlich anhört, ne? Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Der erste zarte Frost sozusagen. Was ist Kryomedizin? Mhm. Woher kommt das?
Kommt ja vom griechischen Kryos.
Natürlich.
Also kalt. Und ist ja ein Sammelbegriff für die medizinischen Verfahren. Also die mit, man kann es so sagen, extrem niedrigen Temperaturen arbeiten. Also das umfasst sowohl die Anwendungen in der Akut- und Intensivmedizin, aber auch die Langzeitkonservierung von Zellen, Geweben, Organen und mittlerweile sogar ganzen Menschen. Mhm. Und da gibt es halt verschiedene zentrale Bereiche der Kryomedizin. Mhm. Die sogenannte therapeutische Hypothermie ist da ein Bereich. Mhm. Also eingesetzt nach Herzstillständen oder schweren Hirnverletzungen, um dann die Zellschäden dann zu begrenzen.
Ah, okay.
Mhm. Also man fährt quasi die Körpertemperatur dann runter. Dann das Thema der sogenannten Kryochirurgie.
Ah, das habe ich schon mal gehört.
Also die Zerstörung von Tumorgewebe oder aber auch Warzen, das kennt man vielleicht, ne? Das Vereisen durch gezieltes Einfrieren dann. Ne? Mhm. Dann das Thema der Kryokonservierung, also die Tiefkühllagerung von Spermien beispielsweise, Eizellen.
Ah, ja. Reproduktive Medizin, ja.
Embryonen oder auch Stammzellen zur späteren Verwendung. Mhm. Und dann das Thema der sogenannten Kryonik, also die Konservierung von verstorbenen Menschen oder Tieren im flüssigen Stickstoff dann, mit der Hoffnung auf zukünftige Wiederbelebung durch medizinischen Fortschritt. Mhm. Ja, und da muss man dann hoffen, dass man dann auch wenn es möglich ist, wieder jemand dann zum Leben erweckt.
Ja, finde ich sehr, sehr spannend.
Würdest du dich denn einfrieren lassen?
Das ist eine gute Frage, auf die wir nachher nochmal, glaube ich, auch näher eingehen sollten, weil natürlich da so Aspekte eine Rolle spielen wie, was finde ich für eine Welt vor, wenn ich vielleicht in 231 Jahren wieder aufgetaut werde. Wenn man vielleicht die Krankheit, die mich das Leben gekostet hat, heilen kann, aber all meine Freunde und meine Familie nicht mehr lebt und die Welt eine ganz andere ist. Aber das ist ja wirklich das Spannende für mich. Du kennst mich jetzt mittlerweile ein bisschen. Ich gebe mich jetzt gerade nicht so ab mit den kleinen Sachen. Ich möchte jetzt schon wissen, wie funktioniert die Konservierung ganzer Menschen. Was passiert bei der Kryonik nach dem Tod?
Ja, dann versuche ich mal deine Neugier zu stillen.
Ja,
das also bei der Kryonik, das ist ja erstmal ein experimentelles Verfahren, bei der menschliche Körper nach dem klinischen Tod auf minus 196 Grad abgekühlt wird.
Brrr.
Also meist in flüssigem Stickstoff. Mhm. Und das Ziel, also den Zellverfall zu stoppen und dem biologischen Zustand einzufrieren, bis die Medizin der Zukunft dann in der Lage ist, die Krankheit zu heilen oder auch Zellen zu regenerieren. Also das, was du vorhin auch schon gesagt hast.
Ist aber kompliziert, denke ich mir, ne? Weil die Person muss ja wahrscheinlich rechtlich als tot gelten. Mhm. Aber die Zellstrukturen dürfen ja noch nicht so irreparabel zerstört sein. Mhm. Das heißt, da geht es um Timing, ne? Und um Geschwindigkeit.
Ja, genau. Nach dem Tod wird dann sofort mit der Kühlung und der Zirkulation spezieller Konservierungslösungen dann begonnen. Mhm. Dann folgt die kontrollierte Absenkung der Körpertemperatur dann auf Kryoniveau. Ne? Kryoniveau.
Also das wäre dann im Prinzip eine konsequentere Fortsetzung dieser vorhin schon erwähnten Hypothermie.
Nur extremer halt, ne? Und auch dann halt mit anderen Mitteln, ne? Also du, du hast dann halt diese Konservierungslösung, die dann auch genutzt werden.
Es gibt weltweit schon einige, wenn auch wenige Institute, die genau auf diese kryonischen Verfahren spezialisiert sind. Die gibt es unter anderem in den USA, aber auch,
ja, aber auch in Deutschland. Ne?
Da ist es richtig. Es gibt tatsächlich ein Startup aus Berlin und das allerdings seinen Kunden, muss man ja es nennen, in der Schweiz lagert, wenn man das so sagen darf. Also ich glaube sogar in Zürich.
Hey, das ist halt auch ein Thema, was halt rechtliche Aspekte bedient. Ne?
Und wahrscheinlich.
Deswegen ist das, glaube ich, in Deutschland auch schwierig.
Die Schweizer haben ja einen etwas liberaleren Umgang mit dem Tod. Ich erinnere da nicht zuletzt auch an das Thema Sterbehilfe. Das wird ja da auch anders behandelt, rechtlich und ethisch. Es gibt auf jeden Fall eine Handvoll, damit wirbt zumindest dieses Unternehmen, dieses Berliner Unternehmen, eine Handvoll kryokonservierte Menschen in großen silbernen Tanks. Also wirklich eine Szene wie aus so einem Film.
Das würde ich schon gerne mal sehen, ganz ehrlich gesagt.
Ich habe gehört, die sind, glaube ich, sogar an die drei Meter groß hoch. Und das sind, ist wirklich so, ja, so polierte Edelstahl, also so richtig wirklich aus wie, ich stelle mir vor, wenn das dann so aufgeht und dann da so dieser Stickstoff hochsteigt, das ist wirklich so wie bei Terminator, ne, wo der dann da so nackt in der Hocke sitzt, der Schwarzenegger, und dann da so aufsteigt. Mhm. Es gibt einen Mann, der ist in meinem Alter, muss man ja sagen, ich bin ja 10 Jahre älter als du, also der ist Anfang 50. Der ist gesund, aber dennoch entschlossen oder vielleicht auch gerade deshalb entschlossen, sich eines Tages einfrieren zu lassen. Und der sagt nämlich, es ist gut zu wissen, dass es da noch was gibt, wenn die Medizin am Ende ist. Und nennt das fand ich irgendwie ein ganz witziger Vergleich, quasi einen Krankentransport in die Zukunft. Das trifft es ja schon ganz gut eigentlich, ne? Was ich nämlich neulich noch gesehen habe, übrigens auch eine ganz empfehlenswerte Serie, die sehr dystopisch ist. Da geht es nämlich eigentlich immer um solche technologischen Errungenschaften, die es zwar noch nicht gibt, aber die denkbar sind. Und da gibt es eine Folge, wo ein Unternehmen zerstörte Gehirnstrukturen praktisch wiederherstellt durch Daten, die in einer Cloud gespeichert werden. Das ist erstmal ganz fantastisch. Die Leute, die betroffen sind, die kriegen diese Operation auch erstmal bezahlt und sind ganz glücklich. Aber dann wird daraus so ein ganz mieses Bezahlsystem. Also eigentlich im Prinzip analog zu diesen ganzen Dingen, die wir ja auch schon kennen. Ne, diese In-App-Käufe und überhaupt diese ganzen Apps, die man sich besorgt. Und dann muss man nämlich dann immer wieder upgraden und das kostet dann immer mehr Geld. Und das ist natürlich auch nochmal so eine gewisse Gefahr, die vielleicht dahinter lauert, hinter diesem ganzen Bewusstsein speichern. Aber das führt vielleicht zu weit. Guckt es euch selber an, Black Mirror. Interessante Geschichte. Sag du mir doch mal was jetzt, wo ich meinen kleinen, etwas wirren popkulturellen Ausflug hier in meiner Exkursion beendet habe. Sag doch mal was Seriöses. Was ist denn der wissenschaftliche Hintergrund des Ganzen?
Naja, wir können ja mal über das eigentliche Problem sprechen.
Das wünsche ich mir schon sehr, sehr lange, Martin. Fang an.
Ja, und das liegt im Wiederauftauen. Also derzeit ist keine Methode bekannt, einen gesamten menschlichen Körper nach einer Kryokonservierung wiederzubeleben. Also Eiskristalle zerstören dann die Zellmembran zum Beispiel. Ne? Und aktuell ist es halt so, dass Forscher daran arbeiten, an der sogenannten Vitrifikation, einer Verfestigung ohne Kristallbildung, um dann die Zellschäden zu minimieren. Und das wird dann halt erst danach wahrscheinlich interessant, sich dann auch einfrieren zu lassen.
Ja, da gibt es ja diesen, das hast du mir in der Vorbereitung erzählt, diesen Labormediziner, ne, den Kollegen, auch Deutscher, der gerade so im Hinblick auf diese Euphorie der Kryofans das so ein bisschen dämpft. Das ist genau das Thema, was du gerade angesprochen hast, mit dem Wiederauftauen. Also medizinisch ist das durchaus auch kritisch zu betrachten. Also wir Menschen haben 300 verschiedene Zellarten in unserem Körper. Ich hoffe, ich zitiere das richtig. Wir haben nahezu 80 Organe. Das heißt, eigentlich müsste man ein Abkühlverfahren entwickeln, was für jede Zellart und jedes Organ spezifisch geeignet ist, ne? Und in dem Kontext findet dieser Mediziner, Labormediziner, ich glaube, er heißt Dr. Andreas Sputek, wenn ich mich richtig entsinne, einen sehr treffenden Vergleich. Er sagt nämlich, wenn Sie in einem Topf gleichzeitig Blumenkohl, Kartoffeln und Gulasch garen, haben Sie den Blumenkohl zerkocht und das Gulasch ist immer noch roh, wenn die Kartoffeln schon gar sind.
Guter Vergleich.
Und das bringt es, finde ich, sehr schön auf den Punkt. Also da sollte man die Hoffnung auch nochmal so ein bisschen dämpfen, dass man da jetzt wirklich in den Dämpfen ist auch schön im Zusammenhang mit Blumenkohl. Dass man da jetzt in den nächsten,
kommst du da nicht mehr raus,
in den nächsten anderthalb Jahren einen wirklichen Game Changer findet.
Nein. Ich glaube, das wird noch lange dauern. Also es gibt ja neue Forschungsansätze, die untersuchen unter anderem den Einsatz von synthetischen Kryoprotektivern, also genetisch optimierte Enzyme. Oder sogar Nanotechnologie zur schrittweisen Zellreparatur, also dass man dann diese Schäden auch wieder behandeln kann.
Oder auch so ein bisschen wie Frostschutz, ne? Protektiver ist ja so Schutz, ne?
Ja, ja. Mhm. Ja, und dann wird halt auch dieses Thema 3D-Bioprinting in Kombination mit Kryokonservierung diskutiert. Also zur Organ- und Gewebeaufbereitung ist auch krass.
Ui, da haben wir ein bisschen Gefrierbrand an der Niere. Schließ mal den 3D-Printer an.
Ja, aber das ist, ja. Also ich meine, wer weiß, was so in 200-300 Jahren ist, ne?
Ja, wir werden es erfahren, wir lassen es einfrieren.
Was, glaube ich, nochmal wichtig ist, du hast das ja vorhin angesprochen, Daniel, sind ja diese ethischen Fragen.
Erstaunlich, dass ich darauf gekommen bin, ne?
Ja, jenseits der technischen Hürden. Ne, und da gibt es ja auch, halt auch tiefgreifende ethische Dilemmata. Mhm. Also was passiert, wenn jemand in 200 Jahren aufwacht und niemand mehr da ist?
Mhm. Der ihn erkennt.
Oder, ja, vielleicht auch gar keiner mehr da ist, weil die Maschine dich selber auftaut. Kann ja alles sein, ne? Weißt du ja nicht.
Ja, ja. Aber nicht nur Menschen, sondern ja auch zum Beispiel die Kultur. Also stell dir vor, du erwachst in 200 Jahren und es ist halt irgendwie...
Weiß ich wirst nicht. Du so wie so ein Affe im Zoo gehalten von der KI, weil es dann nur noch die KI gibt?
Stell dir das mal vor. Ich finde vor allen Dingen, also eine ganz elementar wichtige Frage ist ja auch, ist es moralisch vertretbar, Hoffnung auf etwas zu machen, das technologisch womöglich nie funktionieren wird? Also ich meine, du wirst irgendwie eingefroren, wobei, wenn du tot bist, ist es egal. Ne? Aber du wirst irgendwie eingefroren, du zahlst ja auch im Voraus. Also ich weiß nicht. Abgesehen davon, dass das Geschäftsmodell ja auch nicht nur eine Seriosität voraussetzt, eine enorme Seriosität, sondern ja auch vor allen Dingen eine Kontinuität. Also du musst ja sicherstellen, und wir wissen, wie kurzlebig heute manche Unternehmung ist und wie schnell auch Unternehmen in Insolvenz zum Beispiel geraten.
Aber was passiert denn dann mit dem Körper? Der bleibt dann da stehen und muss dann so als Insolvenzmasse irgendwie...
Im wahrsten Sinne des Wortes Insolvenzmasse. Oder du hast halt irgendwann mal einen Stromausfall und oder die können die Stromrechnung nicht mehr bezahlen oder so, ne? Auch blöd.
Also, ja.
Also.
Da gibt's ja, um einen Philosophen nochmal zu zitieren.
Bitte.
Wer sich einfrieren lässt, rechnet nicht nur mit dem Fortschritt der Medizin, sondern auch mit dem Fortschritt der Menschlichkeit. Finde ich gut. Passt dazu, oder?
Ja.
Ja. Aber jetzt nochmal zum Schluss vielleicht.
Ja.
Du bist auch immer richtig so im Thema drin.
Ja.
Kennst du denn bekannte Fälle, Leute, die sich einfrieren lassen?
Danke für die Steilvorlage, natürlich. Also es gibt tatsächlich zwei spannende Fälle. Der eine ist irgendwie nachvollziehbar, weil es ja häufig wirklich auch Mediziner oder Naturwissenschaftler in der Vergangenheit gewesen sind, die auch selber sich zum Forschungsobjekt gemacht haben. Es gab zum Beispiel den James Bedford. Das war ein, wenn ich richtig verstanden habe, ein US-amerikanischer Psychologieprofessor, der schon im Jahr 1967 an Krebs verstorben ist. Und der gilt als der erste Mensch oder ist de facto der erste Mensch, der sich hat kryokonservieren lassen, also umgangssprachlich, hat einfrieren lassen. Und der natürlich nun, also er selber jetzt gerade aktuell wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, wie das mit dem Bewusstsein ist bei minus 198 Grad, aber zu seinen Lebzeiten natürlich darauf gehofft hat, dass man ihn irgendwann, nachdem der Krebs besiegt wurde oder wird, wieder auftaut und er geheilt wird. Kommen wir zu dem etwas skurrileren Teil. Kennst du den Film Die Eiskönigin mit diesem lustigen Schneemann Olaf?
Ja, Olaf wird ja gesprochen von unserem...
Ah, von Hape, genau.
Von Hape.
Von unserem Freund Hape Kerkeling, genau.
Genau, der uns ja auch ab und zu mal unterstützt.
Ja. Ganz liebe Grüße an Hape an dieser Stelle. Stimmt, ja. Aber das ist ein guter, cooler Zusammenhang und Zufall. Aber der Schneemann Olaf, der will ja irgendwie nicht schmelzen. Und der ist ja nun nicht wirklich zu Lebzeiten von Walt Disney erschaffen worden, aber ist eines der erfolgreichsten, also Hauptdarsteller in einer der erfolgreichsten Disney-Produktionen der letzten Jahre, nämlich der Eiskönigin. Walt Disney, pass auf, es gibt hartnäckige Gerüchte, dass der sich hat auch einfrieren lassen. Vielleicht ist der in Disney World irgendwie so unter dem großen Schloss oder so in so einer Extrakammer. Weiß man nicht. Werden wir aber auch in 200 Jahren rausfinden, wenn wir aufgetaut werden. Es würde irgendwie zu ihm passen, ne?
Ja, ganz genau.
Martin, Kryomedizin heute wird ja schon in einigen Fällen konkret eingesetzt. Haben wir gerade kurz schon drüber gesprochen. Können wir ja noch einmal zusammenfassen, ne?
Genau, also wir hatten ja drüber gesprochen, über die therapeutische Hypothermie. Also beim Patienten nach Reanimation, da wird dann gezielt Kühlung des Körpers vorgenommen, um die Hirnschäden zu minimieren. Und Studien zeigen, dass tatsächlich auch eine bessere neurologische Erholung durch diese Verfahren. Mhm. Dann natürlich großes Thema, die Fertilitätsmedizin, also Eizellen und Spermien, die lassen sich sehr gut einfrieren.
Das ist ja wirklich auch nochmal ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel bei Krebstherapie.
Ja, ne? Klar, wenn du zum Beispiel Brustkrebs hast als Frau dann halt oder andere Krebsarten und dann eine Chemotherapie bekommst oder eine Bestrahlung bekommst, wo dann halt auch die Eizellen geschädigt werden können, dann lässt du die vorher entnehmen und dann auf Eis packen. Ne? Und du kannst dir die dann später nach der Genesung auch wieder einsetzen. Das wird halt relativ häufig auch gemacht und ist auch sehr erfolgreich.
Ne? Finde ich auch gut. Also da macht es wirklich Sinn und das wünsche ich diesen Menschen.
Es nimmt auch vielen Frauen dann die Angst und auch Männern die Angst dann vor den Therapien, die da halt auch in der Krebsmedizin dann eingesetzt werden.
Genau. Aber eine letzte wirklich super spannende und auch wirklich fantastische Sache, Organe. Ne? Wir reden über Organspender und über Transplantationsmedizin. Das ist natürlich auch ein, könnte natürlich auch ein absoluter Gamechanger sein, wenn man eines Tages Organe kryokonservieren könnte, weil man dann, also heutzutage diese Menschen, die mit diesen Plastikboxen durch die Welt fliegen, um rechtzeitig eine Leber oder eine Niere von A nach B zu bringen, dieses Problem würde sich natürlich deutlich bessern, ne, wenn man das zum Beispiel in diesem flüssigen Stickstoff konservieren könnte. Die sind ja heute tatsächlich nur sehr begrenzt haltbar, die Spenderorgane, muss man sagen. Ne?
Ja, ganz genau.
Martin, ich fand das wirklich eine der spannendsten Folgen seit langem, wobei ich natürlich auch gerade sehr euphorisiert bin, dass wir überhaupt wieder hinter dem Mikrofon sitzen. Aber ich fand das Thema, also ich werde da jetzt auf jeden Fall auch noch mich gleich weiter reinfuchsen. Ich will unbedingt wissen, was mit Walt Disney passiert ist.
Ja, du kannst ja mal berichten, was dann rauskommt.
Ja. Ja, vielleicht ihr da draußen denkt auch noch ein bisschen weiter drüber nach, über therapeutische Hyperthermie, eingefrorene Gehirne. Und wir hoffen, die Folge hat euch nicht eiskalt erwischt, sondern euch auch einfach viel Spaß gemacht und ein paar neue Erkenntnisse gebracht.
Tschüss, Daniel.
Tschüss.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.